Hallo und herzlich willkommen zu unserem Good Talk zurück aus der Sommerpause, unser Live-Format zur neuen Good Impact-Ausgabe. Mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und mache auch die Good Impact-Podcasts. Den Jingle hört ihr gerade. Ja, und ich freue mich, dass ihr gekommen seid und vielen Dank wie immer an das ganze Goodbye-Team, dass wir hier sein dürfen.
Genau, auch in meinem Sinn. Ich bin Anja vom Magazin Good Impact, dem Magazin für nachhaltigen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Und die wichtige Frage, wie schaffen wir die ökosoziale Transformation? Wir hatten jetzt, glaube ich, wievielte Good Talk ist das? Ich glaube, sowas wie der 11.
Was?
Oder der 8.
Wow.
Ich glaube, es ist schon sowas in dem Dreh. Wir hatten jedenfalls jetzt eine ganz schöne Sommerpause, weil Redaktion, keiner da. ExpertInnen, keiner da. LeserInnen, auch im Urlaub. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach einen kleinen Break, erholen uns alle zusammen, machen aber trotzdem ein Podcast extra nur im Studio und das hört ihr bald zum vergangenen Heft, ne,
Bianca? Ganz genau, der muss noch produziert werden, aber ihr könnt auch den heutigen Good Talk später als Podcast noch nachhören oder euren FreundInnen schicken, die heute nicht gekommen sind. Aber jetzt heute erstmal hier vorne das Thema unseres aktuellen Hefts, nämlich Glocalize Me, warum wir globale und lokale Lieferketten zusammendenken müssen.
Ja, ein wichtiges Thema, wie wir finden, denn angesichts multipler Krisen ist die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen und sind die Wege der Waren immer unsicherer geworden. Wir haben das ja erlebt in der letzten Zeit. Durch die Pandemie wurden Häfen gesperrt. Containerpreise explodierten zum Teil um das Siebenfache. Das muss man sich mal vorstellen. Wichtige Rohstoffe wie Lithium und Silizium wurden knapp und plötzlich konnten Unternehmen nicht mehr produzieren, haben storniert, Lieferanten wurden insolvent und es schien, als sei die globale Wirtschaft ins Wanken geraten. Selten zuvor wurden dabei die weltweiten Abhängigkeiten auch so deutlich wie in dieser Zeit. Und deshalb, ne, Bianca, haben wir uns umgeschaut, welche Lösungen gibt es denn? Welche Lösungen suchen die Unternehmen? Wie kann die Politik Rahmenbedingungen setzen, damit es besser geht? Und welche alternativen Formen des Wirtschaften gibt es? Vielleicht nicht nur linear, sondern auch zirkulär und fairer. Globaler, fairer gegenüber dem globalen Süden oder lokaler. Lokaler, das versuchen tatsächlich einige Unternehmen. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt, das Heft ist diesmal ja schon 2 Wochen jetzt auf dem Markt. Okay. Und ich war bei C&A und zwar in Mönchengladbach. Mönchengladbach, ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, ist ein alter Textilstandort. Da war im 19. Jahrhundert richtig was los in Deutschland. Da wurde genäht und wurden große Maschinen hergestellt für die Textilproduktion. Und genau in diesem Montfort-Quartier, das ist der Erfinder einer großen Firma, die halt solche Textilmaschinen hergestellt hat, hat sich C&A eingemietet. Da ist so eine Art Business Park entstanden, so ein Innovationspark. Da sind ganz viele Companies jetzt, die neue Dinge probieren, auch mit der Hochschule dort vor Ort für Textilwirtschaft. Und da bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut und ich fand es schon ultra beeindruckend, wie diese Jeans dort genäht werden. Es sah auf den ersten Blick aus wie eine IT-Firma, wie ein Startup, weil alles so hell und loftig und modern war. Und mein liebstes Beispiel, das habe ich gerade schon erzählt, ist die Jeans, die jetzt cool gemacht wird, also natürlich im Used-Look. Und sie wird das nicht mehr gemacht, indem sie stone gewasht wird in irgendeiner Waschmaschine mit Steinen, was natürlich nicht besonders umweltfreundlich ist, sondern sie wird abgelasert. Das heißt, per Laser wird die Farbe von den Fasern abgetragen und das ist ein fauchendes Ungetüm, was sich wie auf einem Dönerspieß in so einer Box dreht. Unglaublich faszinierend. Ihr werdet das noch sehen, ich habe es gefilmt. Die Frage ist, wird dieser Weg ein Weg sein, den einige Unternehmen gehen, wird denn auch C&A, ich meine, da werden jetzt im Moment 1200 Jeans am Tag genäht, das ist ja nichts für ein Unternehmen mit 1400 Filialen allein in Europa. Wird das ein Weg sein, den viele Unternehmen gehen? Ist das die Lösung? Adidas hat das auch schon versucht, Speed Factory nennt sich das und es hat nicht funktioniert, die haben das ein paar Jahre gemacht und haben es dann wieder abgewickelt. Und Bossin wiederum habe ich erzählt bekommen von einem sehr fitten Prof von der Beisheim-Universität, Achim Hochzermeier, der beschäftigt sich vor allem mit diesen Fragen. Boss hat es wohl ganz erfolgreich gemacht oder macht es ganz erfolgreich mit Hilfe von KI. Und man muss mal abwarten, was daraus wird. Und darüber wollen wir heute diskutieren.
Ganz genau. Es läuft folgendermaßen ab. Wir werden hier vorne mit unseren GästInnen ungefähr eine halbe Stunde sprechen und dann öffnen wir das Gespräch zu euch ins Publikum für all eure Fragen, Anregungen, Erfahrungen. Teilt alles mit. Wenn ihr Fragen habt, bitte sprecht ins Mikrofon, weil wir nehmen eben auch auf für den Podcast. Und so gegen 21 Uhr sind wir fertig. Aber bitte bleibt, trinkt noch ein Glas, stöbert im Store, holt euch das Heft oder noch viel, viel besser, holt euch ein Abo, weil unabhängiger Journalismus geht nur mit LeserInnen, die das auch mittragen. Vielen Dank.
Danke, Bianca. Ja, besonders ist bei diesem Mal, bei unserem Neustart nach der kleinen Sommerpause, dass wir zwei Gästinnen haben, die nicht im Heft vorkommen. Wir erweitern also diesmal den Blick total. Unser erster Gast hat Politikwissenschaft studiert. Schwerpunkt internationales Recht und Menschenrechte. Kiel, in Münster, in Bonn und an der Turku Law School, von der ich vergessen habe nachzuschauen, wo sie liegt. Danach hat sie beim Flüchtlingsrat in Schleswig-Holstein und beim Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein gearbeitet und sich mit Menschenrechten, mit dem Thema nachhaltiger Konsum, fairer Handel und Lieferketten beschäftigt. Seit 2020 ist sie in der Initiative Lieferkettengesetz tätig, zunächst regional und seit Mai dieses Jahres ist sie Referentin des Kampagnenbüros der Initiative Lieferkettengesetz hier in Berlin. Diese Initiative, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, setzt sich für eine wirksame gesetzliche Kontrolle von Lieferketten von Unternehmen ein, für strengere gesetzliche Vorgaben in Deutschland und inzwischen auch in der EU und vor allem für wirksamere. Willkommen, Simone Ludewig.
Ja, unser nächster Gast arbeitet seit 2016 an der Schnittstelle von gesellschaftlicher Entwicklung und Unternehmensverantwortung. Sie hat in Köln Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, ist dann aber nicht nach Lateinamerika gegangen, sondern nach Südafrika für die GIZ, später auch für BASF. Ich nie weiß, ob man das anders ausspricht. Schließlich bei Knorr Bremse. Ich habe gelesen, die stellen sichere Bremssysteme her für den Schienenverkehr. Das war dann wieder in Deutschland. Und seit 6, 7 Jahren ist sie bei Save the Children, der größten Kinderrechtsorganisation der Welt. Und wie sie mir gesagt hat im Vorgespräch, dass das eine der wenigen NGOs ist, bei denen sie gerne arbeiten möchte. Warum das so ist und was sie dort als Fachleiterin für nachhaltige Lieferketten so macht, das erzählt sie uns gleich. Herzlich willkommen, Anne Reiner.
Ja, Simone, sag doch erstmal die Universität. In welchem Land liegt sie? Dänemark?
Nicht? Ja, schon nah dran, Finnland.
Finnland.
Aber ganz okay. Im Süden, also fast Dänemark.
Die Richtung stimmte. Ja, du beschäftigst dich seit bald 5 Jahren mit Themen wie fairem Handel, andere Produktionen weltweit, vor allem aber Lieferketten. Ich habe sofort gedacht, sowas, du klangst am Telefon im Vorgespräch schon so begeistert, aber Lieferketten klingt nicht so sexy als Thema. Was hat dich denn dazu bewogen, dich damit zu beschäftigen?
Ja, Also für mich klingt das jetzt gar nicht auf Anhieb so unsexy, muss ich zugeben. Was mich mit dem Thema verbindet, ist wahrscheinlich einfach das Interesse und meinen, du hast es ja eben auch gerade schon angesprochen, Studienschwerpunkt im Bereich Menschenrechte. Und da gilt mein Interesse eben insbesondere den Menschen, die in diesen Lieferketten für die Produkte, die wir hier im globalen Norden, in Europa, in Deutschland, hier in Berlin so gerne konsumieren und verbrauchen und auch dringend benötigen, teilweise zumindest, produzieren. Oder durch die Produktionsbedingungen, die an den Standorten, wo die Lieferketten so durch und lang und hinführen, bedingt oder zum Teil eben auch bestimmt werden dadurch, wie Unternehmen sich hier im sogenannten globalen Norden eben in diesen Lieferketten verhalten. Und genau das hat mich dann wahrscheinlich jetzt auch dahin geführt, dass ich mich mit diesem Lieferkettengesetz, auf das wir bestimmt später noch kommen, noch intensiv beschäftige.
Auf jeden Fall. Vorher noch eine Frage, und zwar, du hast dich ja auch mit nachhaltigem Konsum beschäftigt. Und wir haben auch in der Redaktion, in der Gesellschaft insgesamt, aber auch bei uns im Heft immer wieder die Frage, was ist denn jetzt im Grunde der Hauptmotor, der nachhaltige Konsum oder die Unternehmen? Wir haben die Frage unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. Ich finde das interessant. Warum hast du dich für letztlich die unternehmerische Perspektive, also die unter die Lupe zu nehmen, entschieden?
Ja, also im Bereich nachhaltiger Konsum, genau, habe ich mich insbesondere mit der öffentlichen nachhaltigen Beschaffung beschäftigt. Und das ist ein Bereich, der, denke ich, einen ordentlichen Hebel darstellt. Da wird ganz schön viel gekauft. Genau, und das ist im Grunde genommen auch die Frage, die ich mir stelle, wo lohnt sich jetzt für mich gerade besonders meiner Energie und mein Engagement, mein Aktivismus auch reinzustecken. Und ich glaube, das Unternehmen im Vergleich zu Konsumenten sind natürlich ein wichtiger Teil auch in der Lieferkette, ganz andere Möglichkeiten und einen anderen Hebel haben auf die Arbeitsbedingungen, auf die Umweltbedingungen, auch auf den Klimaschutz in den Lieferketten einzuwirken, als es die einzelne Konsumentin tut. Und dazu denke ich, wir sehen sicherlich nicht in einer ganzen Breite, aber schon seit Jahren eine Entwicklung, dass das Interesse bei den Konsumenten an den Produkten eigentlich da ist. Und ich glaube,
nachhaltigen Produkten,
genau. Ich glaube allerdings auch, dass die Konsumentinnen in vielen Bereichen damit vielleicht auch überfordert sind, zu beurteilen, was alles für ein wirklich nachhaltiges und ethisches Produkt von einem Unternehmen in der Lieferkette getan und welche Verantwortung da auch übernommen werden muss. Und ich denke, da traue ich den Unternehmen einfach noch ein bisschen mehr zu, und deswegen habe ich mich entschieden, mich da jetzt eben drauf zu fokussieren.
Das ist ja genau auch ein Ansatzpunkt, den die Initiative Lieferkettengesetz verfolgt, also Rahmenbedingungen zu setzen, damit Unternehmen halt verpflichtet werden, da sorgfältiger zu sein. 140 Organisationen, habe ich gelesen, sind damit engagiert. Du bist in einem Kampagnenbüro tätig. Was genau macht ihr denn? Was fordert diese Initiative?
Genau, also du hast gerade gesagt, die Unternehmensperspektive ist die, die ich auch für die ich mich entschieden habe. Da musste ich auch kurz ein bisschen überlegen, weil ich glaube, das ist eigentlich nicht die Perspektive, die wir im Kampagnenbüro einnehmen.
Ich meine, die du unter genau. Die Lupe nimmst.
Ja, genau. Denn unsere Forderungen sind schon eher aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive und aus Solidarität eben mit den Menschen auch in den Lieferketten entstanden oder auch getragen. Und was wir machen, ist, wir koordinieren ein Bündnis aus über 140 zivilgesellschaftlichen Organisationen aus den Bereichen Menschenrechtsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Kirche, Gewerkschaften, ganz breites Bündnis, 140 Stück, da kommen unterschiedliche Perspektiven zusammen, die sich engagieren eben für verbindliche Regeln seit Ende 2019, die Unternehmen dazu verpflichten, Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten zu praktizieren. Wir haben uns stark eingesetzt für das deutsche Lieferkettengesetz. Das gibt's ja nun. Aber wir mussten auch feststellen, dass es uns nicht gelungen ist, in dem deutschen Lieferkettengesetz in vielen Punkten wirklich das zu verwirklichen oder das verwirklicht zu sehen, was wir uns unter einem wirklich wirksamen Schutz für Menschenrechte und die Umwelt in den Lieferketten so vorstellen. Und deswegen engagieren wir uns seitdem eben dafür, dass auf europäischer Ebene ein europaweites Lieferkettengesetz folgt, das erstens Sorgfaltspflichten für die gesamte Lieferkette enthält, das heißt von Rohstoffen bis zur Entsorgung der Produkte, und darüber hinaus eben auch starke Umweltschutzaspekte hat, weil unserer Einschätzung nach und nicht nur unserer, es nimmt Umweltschutz und Menschenrechtsschutz einfach nicht getrennt voneinander zu denken, und gerade in den globalen Lieferketten können wir immer wieder sehr deutlich sehen, wie sich eben diese beiden Themen auch bedingen. Dazu hat das deutsche Gesetz unserer Einschätzung nach eine ganz, ganz große Lücke und eine erhebliche Schwachstelle, die dazu führt, dass einfach die Menschen, die wirklich betroffen und die Stakeholder, die sich in den Lieferketten für ihre Rechte und den Schutz von Umwelt und Klima engagieren, weltweit in Europa quasi keine Chancen haben, zurechtzukommen, wenn sie durch Unternehmen, die eben nicht ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, was einfach leider immer noch die Realität ist, in vielen Fällen zu Schaden kommen. Und da sehen wir einen ganz deutlichen Nachbesserungsbedarf. Das heißt, das Gesetz muss dafür sorgen, dass solche Betroffenen hier in Europa und eben auch in Deutschland vor zivilgerechten Wiedergutmachung erlangen können. Und dafür setzen wir uns jetzt im Grunde genommen vor allen Dingen ein.
Erstmal noch zur Klarheit. Ich wollte vorhin nicht sagen, dass du die Unternehmensperspektive einnimmst, dass du also die Position der Unternehmen vertrittst, sondern dass du sie unter die Lupe nimmst, dass du dich damit beschäftigst, wie kann man das Verhalten von Unternehmen besser steuern, in dem Sinne, in dem nachhaltigen Sinne, wie wir das oder wie ihr das für sinnvoll haltet. Ich finde das sehr interessant, was ihr macht. Das ist ja tatsächlich, ich habe eine Zahl gelesen, 13% der Firmen nur mit mehr als 1000 Angestellten wissen genau über ihre unmittelbaren Lieferanten Bescheid. Das heißt, es gibt auch offenbar viel zu wenig Kenntnisse in den Unternehmen oder es wird behauptet, es wird nicht genug kontrolliert. Was kann man denn dafür ganz konkret tun? Was sind eure Vorschläge, dass das effektiver kontrolliert wird?
Genau, also wir schlagen vor, dass Unternehmen eben einen Sorgfaltspflichtenprozess verpflichtend etablieren müssen. Dieses Konzept, das geht auf sogenannten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zurück. Das ist, wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, das im Detail zu erklären, aber im Grunde genommen ist das ein fünfstufiger Prozess, in dem Unternehmen zunächst mal ihre Sorgfaltspflichten, ihre menschenrechtlichen und Umweltrisiken in ihrer Lieferkette analysieren. Dafür ist es natürlich total wichtig, dass sie sich auch erstmal Transparenz verschaffen über ihre Lieferketten und nachverfolgen. So ähnlich wie man es aber auch im Qualitätsmanagement zum Teil halt schafft, sich einen Überblick zu verschaffen, wer sind unsere Lieferanten und welche menschenrechtlichen Risiken, welche Umweltrisiken, welche Klimarisiken gibt es in unserer Lieferkette. Dann eben Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu adressieren und zu minimieren. Natürlich abzustellen, da wo schwere Menschenrechtsrisiken auch festgestellt werden. In einem,
also Verträge, Zusammenarbeiten zu kündigen zum Beispiel oder sowas mit Lieferanten.
Das wäre wirklich ein allerletztes Mittel, weil man muss natürlich sehen, die Situation ist an vielen Orten sicherlich noch nicht so, wie wir sie uns vorstellen und wünschen würden. Und wenn jetzt die Deutschen oder potenziell die europäischen Unternehmen, die dann alle unter so eine Regelung fallen würden, entscheiden würden, ja, wir ziehen uns jetzt zurück, dann würde genau das nicht passieren, nämlich was wir wollen, nämlich dass es einen Aufwärtstrend bei Sozial- und Umweltstandards gibt, dass sich die Unternehmen aus Europa und Deutschland engagieren und mit den Lieferanten und Zulieferern in der Lieferkette zusammen daran arbeiten, dass sich eben die Sozial- und die Umweltstandards verbessern. Also das wäre nämlich dann vielleicht das, was ich gerade mit Maßnahmen gemeint habe, eben einen Weg der Zusammenarbeit zu finden, um solche Risiken eben zu minimieren oder zu reduzieren, was natürlich dann auch regelmäßig überprüft werden müsste, ob das auch funktioniert. Und was für uns ein ganz wichtiger elementarer Bestandteil auch von so einem Prozess sein muss, ist, dass Unternehmen anschließend über diese Risiken und das, was sie tun, um diesen Risiken zu begegnen, auch berichten, und zwar in einer Art und Weise, dass das eben für gerade die Betroffenen, aber auch für engagierte Organisationen, beispielsweise auch Save the Children, die eben sich für die Rechte von den vulnerablen Gruppen in den Lieferketten auch engagieren, nachzuverfolgen ist. Und genau, wichtig ist außerdem, dass sie auf Beschwerden und Hinweise auch angemessen reagieren. Also genau, da kommen wir bestimmt im späteren Verlauf auch nochmal drauf. Also es gibt unterschiedliche Schritte für diesen Sorgfaltsprozess, aber die sind eigentlich schon 2011 in den UN-Leitprinzipien ziemlich praxisorientiert und auch mit Input von Unternehmen ausgearbeitet worden.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr jetzt eben auch auf EU-Ebene tätig seid und das ein wichtiger Hebel sein kann. Inwiefern? Also inwieweit kann die EU dann noch zusätzlich Verpflichtungen, die dann auch wirklich wirksam sind, schaffen?
Ja, die EU könnte jetzt eine Richtlinie umsetzen. Und diese Richtlinie würde dann alle Mitgliedstaaten der EU verpflichten, in einer bestimmten Zeit im nationalen Recht eine Verpflichtung vorzusehen, für Unternehmen von einer bestimmten Größe eben solche Sorgfaltspflichtenprozesse zu etablieren und umzusetzen. Und selbstverständlich müsste sowas dann auch kontrolliert werden. Das deutsche Lieferkettengesetz hat da eine Behörde mit beauftragt. Genau, da müsste es natürlich dann auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten eine Zuständigkeit für geben. Genau, und es ist natürlich, wenn wir uns die globalisierte Weltwirtschaft anschauen, was ganz anderes, wenn Deutschland eine Richtlinie erlässt oder ein Gesetz erlässt, als wenn der komplette europäische Binnenmarkt entscheidet, wir treten hier mit starken menschenrechtlichen Umweltstandards in den Lieferketten auf und verlangen eben, dass die Unternehmen, die bei uns auf dem Markt tätig sind, auch nachweisen können und Bericht erstatten, Transparenz herstellen, Sozial- und Umweltstandards eben umsetzen in ihren Lieferketten. Sicherlich, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dieses ganzen Geschäftsmodells einer Lieferkette, in dem ja viele Unternehmen, die wir so als die Produzenten von Konsumgütern wahrnehmen, gar nicht wirklich produzieren, sondern nur einkaufen, dass diese bei den Zulieferern dann möglicherweise nur einer von mehreren Kunden sind. Und deswegen ist es super wichtig, dass möglichst viele dieser einkaufenden Unternehmen eben diese sozialen und Umweltstandards fordern, sodass das dann auch eine gewisse Breitenwirkung hat. Und da hat natürlich die EU einfach aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke auch einen ganz anderen, anderen Effekt auf die globalen Lieferketten.
450 Millionen Einwohner ist natürlich auch eine Hausnummer, ne, mit den dazugehörigen Unternehmen. Ihr macht eine Kampagne, eine Mail-Kampagne, hast du mir erzählt. Da können sich auch BürgerInnen einklinken, um ein bisschen Druck politisch zu erzeugen auf die Player. Was genau kann man da machen? Was schlagt ihr da vor?
Also wir haben ganz aktuell diese Woche eine neue E-Mail-Aktion gestartet. Auch parallel läuft die auch bei Bündnispartnerinnen fast ganz Europa, wo wir uns an die Regierungen der Mitgliedstaaten der EU wenden, dass sie sich jetzt im Rat, der eben gerade momentan in Verhandlungen mit dem Parlament und der Kommission auf EU-Ebene ist, über dieses EU-Lieferkettengesetz für ein konstruktives und starkes Lieferkettengesetz einsetzen, das eben keine Schlupflöcher enthält, kein Greenwashing ermöglicht und wirklich dafür sorgt, dass starke menschenrechtliche, umwelt- und klimabezogene Sorgfaltspflichten von den Unternehmen verlangt werden. Und das, da könnt ihr euch natürlich sehr gerne dran beteiligen und über unsere Internetadresse direkt mit voreingetragenen Adresse von Bundeskanzler Scholz eine auch vorformulierte und gerne noch von euch anzupassende E-Mail an Olaf Scholz verschicken, die ihn eben auffordert, hier konstruktiv mitzuwirken an diesem Prozess. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Nächstes Jahr sind Wahlen zum Europaparlament und das heißt, dieses EU-Lieferkettengesetz muss eigentlich jetzt in den nächsten Monaten wirklich Fahrt aufnehmen, die Verhandlungen im sogenannten Trilog. Und das heißt, es braucht dann natürlich auch nochmal Druck von den Bürgerinnen, die jetzt deutlich machen können, wir erwarten hier eben auch Ergebnisse von der Bundesregierung. Wer es lieber ein bisschen analog hat, kann auch gerne über uns Postkarten bestellen und die stellen wir auch gerne zur Verfügung. Also, aber auf allen Wegen ist es auf jeden Fall gut, wenn Bürgerinnen sich jetzt hier nochmal einbringen und die Stimme erheben und sagen, okay, wir wollen dieses Lieferkettengesetz und das habt ihr uns übrigens auch im Koalitionsvertrag versprochen.
Letzte Frage an dich in dieser ersten Runde. Und zwar war unser Thema für das Heft ja letztlich Glocalize, also die Frage, wie entwickelt sich die globale Wirtschaft weiter? Nicht nur die Lieferketten, sondern die ganze Art zu wirtschaften. Die Lieferketten, darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen, sind brüchiger geworden. Viele Unternehmen wollen lokaler produzieren oder zumindest auch lokal produzieren. Nearshoring ist das Stichwort. Was hältst du davon? Ist das ein guter Weg, die Probleme, die sich entlang globaler Lieferketten irgendwo im Morast der Ferne verstecken, aufzulösen, indem man sagt, man hat kürzere Lieferketten, die kann man besser kontrollieren, da ist jetzt alles prima. Was meinst du? Wie beurteilt ihr das?
Also ob das jetzt für so Probleme, wie wir sie in der Pandemie gesehen haben, mit Versorgungsengpässen eine gute Lösung darstellt, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich gut beurteilen. Aber zum einen ist das, was wir momentan sehen, glaube ich, noch ein relatives kleines Phänomen. Also 1200 Jeans, ich habe es eben nochmal gegoogelt, ich glaube, weltweit werden jeden Tag 730.000 Jeans produziert, das ist nicht so viel.
Ja, das Nein, heißt, das ist nur sozusagen ein Versuchsballon. Ne? Genau. Die wollen mal 800.000 an dem Standort pro Jahr produzieren, aber
genau.
Das ist natürlich auch nicht viel.
Aber unabhängig davon muss man auch sagen, die menschenrechtlichen und Umweltprobleme, über die wir reden und bei denen wir häufig glauben, dass sie halt nur in der Ferne passieren, die betreffen uns hier in Europa und auch in Deutschland. Und auch das haben wir ja in der Pandemie gesehen. Auch und auch das deutsche Lieferkettengesetz würde auch in, also gilt auch in Deutschland und auch das EU-Lieferkettengesetz würde auch in oder muss auch in Europa gelten. Man kann das sehen, dass in Branchen, die zum Teil, also es gibt beispielsweise eine nennenswerte Textilproduktion in Osteuropa und da sind selbst in EU-Mitgliedstaaten zum Teil ganz gravierende menschenrechtliche Probleme, nicht existenzsichernde Löhne, Bedrohungen von Näherinnen und ArbeiterInnen und auch also Akkordarbeit, also Zustände, von denen wir vielleicht denken würden, sowas gibt es ja in der EU gar nicht, zu finden. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Landwirtschaft, wo wir ja wirklich in manchen Bereichen, selbst in Europa noch von Zuständen, die moderner Sklaverei entsprechen, reden. Also ich glaube, wir machen uns ein bisschen was vor, wenn wir diese Frage der Menschenrechte versuchen damit zu lösen, dass wir sagen, wir produzieren hier bei uns in der Nähe. Und dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass ja diese Lieferketten und dieses Produktionsmodell, das da entwickelt wurde, das hat ja natürlich auch einen Einfluss gehabt auf die Länder, aus denen eingekauft wird. Und die sind zum großen Teil eben von diesem Geschäftsmodell mittlerweile abhängig. Und auch wenn die Produktionsbedingungen da schlecht sind, wird die Situation häufig erstmal nicht besser dadurch, dass wir uns dafür entscheiden, da nicht mehr einzukaufen und zu sourcen. Also das hat auch die Pandemie sehr deutlich gezeigt. Unternehmen haben damals, also das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, aber haben kurzfristig einfach plötzlich Aufträge storniert zum Teil dann auch nicht bezahlt, obwohl die Ware teilweise schon produziert war und nicht abgenommen, wollten sie auch nicht mehr geliefert bekommen. Das heißt, das Zeug hat sich dann auch aufgetürmt und hat irgendwie ein Müllproblem verursacht. Aber es gab vor allen Dingen auch massenhafte Entlassungen, Löhne wurden nicht gezahlt und da muss man natürlich sehen, Menschen, die in sehr prekären Bedingungen arbeiten und zu geringsten Löhnen, die haben natürlich wenig Resilienz für solche Situationen. Also da gibt es nicht viel an Ersparnissen, auf das sie in dem Moment zurückgreifen konnten. Und deswegen mit so einem Rückzug sind natürlich auch immer erhebliche menschenrechtliche Risiken verbunden. Und deswegen sollte das unserer Einschätzung nach wirklich immer das letzte Mittel der Wahl sein. Vielleicht erstmal so viel dazu.
Vielen Dank, Simone.
Ja, Anne, ich hatte das schon angekündigt. Wir haben noch gar nicht so vertieft drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du das uns kurz erzählen, weil du meintest, wenn eine NGO, dann bei Save the Children. Warum ist das so?
Also das eine ist tatsächlich ein persönlicher Grund. Save the Children ist eine unabhängige Organisation, also nicht konfessionell gebunden. Das ist eine persönliche Entscheidung. Das andere, was ich an Save the Children sehr gerne mag, ist, dass als Organisation wir grundsätzlich gerne mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und das soll jetzt nicht heißen, dass Unternehmen immer alles toll machen, sondern dass ich persönlich mich gerne dafür einsetze, gemeinschaftlich, kooperativ einen Weg zu finden, weil ich glaube, dass es anders schlechter geht. Und dann sind wir jetzt sozusagen schon direkt beim Thema. Zweitens auch, weil wir mit unserem Beratungsgeschäft zu Kinderrechten in Lieferketten häufig sehr pragmatische Wege gehen. Also grundsätzlich als NGO haben wir gerne solche Ansprüche. Die Realität ist dann hier und wir versuchen halt in diesem Kontinuum mit dem, was möglich ist, zumindest etwas zu verbessern. Und das ist etwas, was ich für realistisch halte auf dem Weg bis hier oben hin sozusagen.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Kinderrechte. Ich meine, wir haben es jetzt auch schon gemerkt, wenn wir über globale Lieferketten sprechen, aber auch lokale Lieferketten, geht es immer auch um Menschenrechte. Vielleicht, dass wir mit ähnlichen Begriffen hier vorne sprechen. Was ist der Unterschied zwischen Menschenrechten und Kinderrechten oder wie hängen die zusammen? Und wenn wir sagen, dass Kinder in globalen Lieferketten arbeiten, nennen wir das Kinderarbeit oder ist das Kinderausbeutung? Was sind da die verschiedenen Begriffe? Was bedeuten die?
Da gibt es wahrscheinlich auch 25 Antworten drauf. Also grundsätzlich sind Kinderrechte nicht automatisch mit Menschenrechten gleichzusetzen. Also Kinder sind jetzt nicht einfach nur kleine Erwachsene, die wir sozusagen einfach so mit über einen Kamm scheren. Die haben besondere Rechte, beispielsweise Recht auf Ausruhen, ein Recht auf Spielen, ein Recht auf Bildung und so weiter. Aber natürlich sind sie mit zu denken sozusagen und gehören natürlich schon auch mit den Menschenrechten zusammen. Jetzt im Lieferkettenkontext, wenn wir über Menschenrechte reden, geht es aber ja auch häufig um so Dinge wie Gender und Versammlungsfreiheit und so. Dazu arbeiten wir als Save the Children jetzt nicht spezifisch. Der zweite Teil der Frage ist jetzt, also es gibt juristische Definitionen, sagen wir jetzt mal, wofür wir stehen. Also es gibt in vielen Fällen so etwas wie leichte Arbeit. Also was ich jetzt als 14-Jährige machen musste, bei uns die Straße kehren und so, das ist weder Ausbeutung noch Kinderarbeit, sondern das kann sicherlich eine gesunde Maßnahme im Rahmen einer gesunden Erziehung sein sozusagen. Aber Kinderarbeit ist ein juristischer Begriff. Es ist eine Rechtsverletzung mit sehr, sehr fundamentalen Einschnitten für die Kinder. Und im Prinzip bedeutet Kinderarbeit, dass die gesunde Entwicklung eines Kindes gefährdet ist. Und ich spreche meistens davon, dass es sozusagen drei große Gruppen gibt. Das eine sind Kinder im schulpflichtigen Alter, die mehr arbeiten müssen, als gut für sie ist, sodass es eben mit ihrer Bildung interferiert. Das ist ihr Recht auf Erholung, ihr Recht auf Lernen, ihr Recht auf Schlaf etc. beeinflusst sozusagen. Die zweite große Gruppe sind Jugendliche, die nach dem lokalerwerbsfähigen Alter arbeiten dürfen, aber die unter einen bestimmten Arbeitsschutz fallen. Und dazu, also jetzt allgemein gesprochen, fallen häufig Dinge nach lokalen, nationalen Gesetzgebungen wie keine Nachtschichten, nicht 7 Tage am Stück, es muss ausreichend Zeit geben, um sich auszuruhen, keine gefährlichen Arbeiten. Solche Dinge, auch das ist dann rechtlich gesehen Kinderarbeit, weil es nach den Kinderrechtskonventionen und nach den ILO-Konventionen eben die gesunde Entwicklung des Kindes beeinträchtigt. Und die dritte Gruppe, und das ist dann sicherlich eher im kolloquialen Sinne Ausbeutung von Kindern, es ist die schlimmste Form der Kinderarbeit, wo dann so Dinge wie Prostitution, Einsatz in bewaffneten Konflikten oder auch im Bergbau zuzählt.
Die Weltgemeinschaft hatte sich ja vorgenommen, die Kinderausbeutung bis 2025, glaube ich, auszumerzen. Das jetzt nur so als allgemeines Bild, bevor wir gerne auf eure Metastudie zu sprechen kommen. Wie weit stehen wir denn weltweit vor diesem Ziel oder wie nah?
Nein.
Okay, nein.
Nein, wir stehen leider nicht nah. Also die jüngsten offiziellen Zahlen, die wir haben, sind von 2020. Da sprechen wir von 160 Millionen Kinder weltweit, die sich in Kinderarbeit befinden und ungefähr die Hälfte davon in sogar der gefährlichen, der schlimmsten Form der Kinderarbeit. Und das Wichtige an diesen Zahlen zu wissen ist, dass das erstens bereits 2020 wieder einen Aufstieg gab von der vorherigen Erhebung von 2016. Also trotz all der Bemühungen weltweit, international, Zivilgesellschaft, Regierung, Unternehmen sind die Zahlen wieder angestiegen. Und zweitens war das vor der Corona-Pandemie. Und nach allen besten Wissen, Schätzungen, Einsichten, die wir haben, gehen wir stark davon aus, dass deutlich mehr Familien durch die Pandemie in Armut getrieben wurden, was in den meisten Fällen der Auslöser oder die Grundursache von Kinderarbeit ist.
Du hattest vorhin gesagt, dass ihr von Save the Children eben mit Unternehmen arbeitet, um das Ideal zumindest realistisch sich anzunähern. Du hast mir auch eine Studie geschickt, die ihr gemacht habt von Save the Children mit eurer Tochter, Organisation, The Center for Child Rights and Business. Erzähl uns bitte mal, was ihr da rausgefunden habt.
Genau, also wir arbeiten mit Unternehmen zusammen und ein Bereich ist, dass wir im Auftrag von Unternehmen mit Unternehmen zusammen Transparenz in Lieferketten schaffen. Das heißt, dass wir durchaus Unternehmen dabei helfen können, zu schauen, wo die Lieferketten verfolgen, also woher sie beziehen und dass wir dann vor allem aber auch vor Ort mit Menschen sprechen, mit ArbeiterInnen, mit Kindern von ArbeiterInnen, mit Stakeholdern in den Gemeinschaften, mit Fabrikmanagement und so weiter, um ein genaues Bild der Situation vor Ort darstellen zu können. Das machen wir mit vielen verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Produktion, Landwirtschaft und Bergbau. Und was wir jetzt im Rahmen unserer neuen Studie gemacht haben, ist diese 20 Assessments nebeneinander zu legen, um sozusagen zu schauen, ob es erstens sektorübergreifende Ergebnisse gibt und zweitens auch sektorspezifische Ursachen, Gründe, Ergebnisse, die es gibt. Und das schließt sich an die vorherige Frage an. Also das zwei der Haupterkenntnisse waren, Kinderarbeit ist nahezu endemisch. Also in 10 von 20 Assessments haben wir Kinderarbeit mit eigenen Augen gesehen. Also das waren 7-jährige Kinder, die jeden Tag 8 Stunden lang oder 12 Stunden lang Maniok pflücken oder auch die Haselnüsse pflücken. Und das zweite Ergebnis ist, nur weil wir es in den mittelbaren Zulieferbetrieben nicht mehr sehen, heißt es nicht, dass es nicht mehr stattfindet. Sondern wir glauben, dass was sich in den letzten Dekaden entwickelt hat, durch die verschiedenen Initiativen, hat sozusagen nicht dazu geführt, dass Kinderarbeit eliminiert wurde, sondern dass sie verschoben wurde in die unsichtbareren Teile der Lieferketten. Und eine der Hauptursachen dafür ist, dass Menschen, die arbeiten, die eine Familie haben, kein existenzsicherndes Einkommen haben. Das heißt, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist mir persönlich auch immer wichtig zu sagen, Kinderarbeit ist ein ganz, ganz desperater Coping-Mechanism von Menschen, die es sich ansonsten einfach nicht leisten können, nicht ermöglichen können, abends ihren Kindern Nahrung auf den Tisch zu stellen. Das ist in den seltensten Fällen, weil Eltern irgendwie Bildung nicht gut fänden oder nicht davon Bescheid wüssten, dass Kinderarbeit grundsätzlich schlecht wäre. Es gibt Ausnahmen bei Älteren, also bei Jugendlichen sozusagen, wo es manchmal kulturelle Einflüsse geben kann. Ja, aber in den meisten Fällen, und je jünger das Kind ist, umso mehr ist es, weil Menschen einfach nichts anderes übrig bleibt, weil eine oder zwei Leute in der Familie mit dem, was sie tagtäglich machen, nicht genügend Geld verdienen, um eben ihre Kinder zu ernähren, zur Schule zu schicken und gesundheitlich zu unterstützen.
Du hast vorhin auch genickt, als es um die Frage ging, wäre es denn eine Lösung, lokaler zu produzieren? Und wenn du jetzt eben gerade sagst, dass die Menschen ja auch darauf angewiesen sind, dass dort mehrere Menschen der Familie arbeiten in Unternehmen, in Lieferketten. Wie siehst du das denn, wenn wir lokaler anfangen zu produzieren? Was müssten wir dann tun oder die Gesellschaft oder die Politik, damit Menschen irgendwo in der Lieferkette gesichert werden?
Ich habe genickt, weil ich dem zustimme. Ich glaube, also das eine ist so eine betriebswirtschaftliche Herangehensweise, ob es dann Lieferengpässe schmälern kann. Ich finde es immer ein bisschen zu kurz gedacht, weil die Baumwolle für die Jeans ja auch irgendwo herkommt und die werden wir halt doch nicht im Saarland anbauen, ne? Also gerade wenn wir uns über die Rohstoffe unterhalten, sei es jetzt Kobalt, wie es in den Handys oder im E-Auto ist, oder Kakao, Baumwolle etc., die wachsen ja irgendwo, die liegen irgendwo unter der Erde, ob wir das jetzt schön finden oder es lieber in Portugal hätten, hin oder her. Ne? Das heißt also erstens glaube ich nicht, dass das die einzige Lösung für alle Probleme und alle Lieferketten ist. Und zweitens ist genau das, was gesagt wurde, der Fall. Die Menschen, die halt vor Ort arbeiten, sind auf die Arbeit angewiesen. Das heißt, der Rückzug ist ein nicht verantwortungsbewusster Umgang, weder aus meiner Sicht also als Deutschland oder als Europa aus gesellschaftlicher Sicht, noch sozusagen eines Unternehmens. Und vielleicht noch einen dritten Punkt. Ich habe den Artikel in Vorbereitung gelesen über C&A. Also all der Automatisierung, Digitalisierung, KI und so weiter und so fort. Ja, verstehe ich. Es erhöht aber auch mit jedem dieser Schritte die Einstiegskriterien sozusagen, ne, die Menschen brauchen, um dort dann trotzdem noch mitarbeiten zu können. Also ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, wie viele Leute da arbeiten. 80, genau. Also das heißt, selbst wenn wir das jetzt alles hier hinholen würden, ist ja immer die erste Frage, wie viele Arbeitsplätze wir dann hier wirklich schaffen würden im Vergleich zu denen, die in anderen Ländern wegfallen. Zweitens, was machen wir denn dann mit all den Menschen weltweit und in Deutschland, die weniger gut ausgebildet sind und ja auch irgendwo arbeiten wollen müssen, bis wir nicht beim bedingungslosen Grundeinkommen sind? Und drittens, das hattest du auch gesagt, auch hier in Deutschland, in Europa, im globalen Norden ist es nicht so, dass es nie zu Rechtsverletzungen käme. Also selbst in den USA haben wir gerade jüngst unseren Prozess aufgebaut, um auf Kinderarbeitsfälle ganz konkret reagieren zu können, weil in vielen Südstaaten, in Fleischerei, so Meat Production Factories, es wieder zur Kinderarbeit gekommen ist.
Ich habe nur eine Nachfrage, und zwar hast du von dieser Studie erzählt, die ich sehr interessant fand, und gesagt, dass ihr im Auftrag von Unternehmen auch schaut, wie sieht es aus, und zu dem Schluss gekommen seid, dass es natürlich keine Familien gibt, die ihre Kinder jetzt gerne zur Kinderarbeit schicken, sondern häufig das an den fehlenden Ressourcen liegt, die Familie ernähren zu können und so weiter. Habt ihr auch Lösungen herausgefunden? Also habt ihr ausfindig machen, was Unternehmen, was vielleicht auch andere gesellschaftliche Organisationen tun können, um diese Bedingungen zu verbessern? Ich kenne nur so aus der bildungspolitischen Diskussion und Recherche, was weiß ich, so Projekte, in denen den Familien Geld gezahlt wird, wenn die Kinder zur Schule gehen zum Beispiel, damit sie nicht arbeiten müssen. Das sind natürlich immer nur Nischenprojekte. Aber seid ihr da auf Lösungsansätze gestoßen?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was uns immer sehr wichtig ist. Also wir sind häufig weniger aktivistisch unterwegs, sondern versuchen sehr konkret Missstände aufzuzeigen und dann gemeinsam an pragmatischen Lösungen mit Unternehmen zu arbeiten. Und um es kurz zu versuchen zusammenzufassen, also der Kern des Ganzen ist, dass wir weg davon kommen müssen, einzelne Projekte durchzuführen. Das, was eigentlich den Ausschlag gibt, sind, wie Unternehmen tagtäglich mit ihrem Daily Business sozusagen Kinderrechte und weitere Menschen- und umweltrechtliche Sorgfaltspflichten in der Kette bedingen. Also salopp gesagt, welche Preise für Güter und Dienstleistungen bezahlt werden. Erlauben diese die gesamte Lieferkette entlang ein Living Income, ein Living Wage und eben nicht nur beim mittelbaren Zulieferer, der in vielen, vielen Fällen ja auch irgendwie in Hamburg sitzt, sondern eben auch bei den weiteren Unterlieferanten, also bei den Zulieferern des Zulieferers, bei Unterauftragsnehmern des Zulieferers und so weiter. Aber es ist auch immer nicht nur der Preis, also auch so Dinge wie faire Umschlagszeiten. Also bis wann muss denn der Auftrag geliefert sein? Verbindliche Auftragszahlen, dass sie nicht rauf und runter gehen. Und das war ja etwas, was die Covid-Pandemie auch so doll gezeigt hat, ne? Und im Prinzip, also sprechen wir uns für so einen Dreiklang auch aus, der auch, also jetzt nicht überraschenderweise, irgendwie mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einhergeht, also Analyse, Prävention und Abhilfe schaffen im Sinne der Analyse. Also erstens, aus kinderrechtlicher Sicht ist es viel wertvoller, wenn Unternehmen sich dazu bekennen, dass es zu Rechtsverletzungen kommt und einen verantwortungsbewussten Umgang zu versuchen, damit einzugehen, als wenn sie sagen, wir haben das verboten, deswegen passiert das bei uns nicht. Weil die Realität zeigt, dass es einfach nicht so stimmt. Und zweitens führen diese Ansätze, diese Nulltoleranzansätze dazu, dass wenn Kinderarbeit entdeckt wird oder wenn eine Auditorin angekündigt ist, die Kinder in einer Fabrik oder auf einer Farm von jetzt auf gleich vor die Tür gesetzt werden. Damit ist die Lieferkette wieder sauber sozusagen. Deswegen geht das Kind aber ja natürlich nicht wieder auf die Schule, sondern das Kind muss sich woanders eine Erwerbsmöglichkeit suchen. Und in unserer Erfahrung ist das immer zu schlechteren Bedingungen und dadurch ist der Kinderschutz immer noch mehr gefährdet. Das heißt also, offen darüber berichten, offen sich dazu zu positionieren, und können wir vielleicht nachher drüber reden, dann kommt natürlich auch die Frage, wie wir Konsumentinnen dann darauf reagieren, wie Journalistinnen darauf reagieren. Der zweite Punkt ist dann aber ein bisschen weg davon zu kommen, Lieferketten so als so hermetische Perlenketten zu verstehen. Ne? Das sind irgendwie Liefernetze, und es in vielen, vielen Kontexten wissen wir schon so viel über zugrunde liegende Probleme, über Zustände. Da müssen wir auch jetzt nicht immer noch den letzten Consultant hinschicken, um es wieder zu untersuchen. Und was dann aber eben wichtig ist, ist, sich mit der eigenen Frage, also mit dem eigenen Einfluss zu beschäftigen und daran anzusetzen und erst danach Brunnen bohren, Schulen bauen etc., sondern wirklich genau zu gucken, was die Situation der Menschen ist, was der direkte Einfluss meiner Geschäfts-, also meiner Beschaffungspraktiken ist, und daran dann anzusetzen. Und der dritte Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, kinderrechtsbasierte Abhilfesysteme zur Verfügung zu stellen. Weil eben die ganz, ganz große Frage ist, was mit den Kindern passiert, die jetzt gerade im Moment arbeiten, die von Kinderarbeit betroffen sind, werden sie entdeckt oder nicht? Und das heißt, dort anzusetzen und diesen individuell betroffenen Kindern eben zu ermöglichen, wieder ihren Rechten nachzugehen, das heißt, wieder in ein Bildungsangebot überführt zu werden und dort auch dann zu bleiben, bis sie das erwerbsfähige Alter erreicht haben.
Du hast es jetzt schon angesprochen, was können wir denn als KonsumentInnen tun? Also viele werden Fairtrade-Labels kennen. Ich habe gelesen, seit 2015 hat sich deren Umsatz, ich weiß gar nicht, um 70% gesteigert bis heute. Ist das etwas, worauf wir achten könnten als KonsumentInnen, auf so ein Label? Woher wissen wir überhaupt, welche Produkte, die wir kaufen, auch tatsächlich Kinder nicht dermaßen belasten oder faire Löhne zahlen?
Können wir nicht wissen, Label hin oder her sozusagen, weil viele Labels darauf, also top-down sind, weil sie darauf beruhen, dass es Momentaufnahmen sind. Also wir sind keine VerfechterInnen von Auditierungssystemen und von Zertifizierungssystemen. Ich verstehe das aus Unternehmenssicht. Das ist irgendwie abbildbar, das kann man machen, das kann man in eine Checkliste setzen. Das sind aber immer nur Momentaufnahmen und die beruhen auch nie auf einem vertrauensvollen Verhältnis, wo es dem Lieferanten möglich ist zu sagen, ich habe ja ein Problem, ihr zahlt mir so niedrige Preise, dass ich Aufträge weitervergeben kann, wo es dann zu Problemen kommt, sondern es führt immer dazu, dass es unter den Teppich gekehrt wird, sozusagen. Wir raten immer eher dazu, vielleicht ein bisschen eher so auf die Sprache des Unternehmens zu gucken, wie sie sich zu Rechtsverletzungen äußern. Also wie schon mal gesagt, gibt's bei uns nicht, weil wir es verboten haben. Ja. Also so klassischer Vorreiter, wenn jetzt Tony Chocolonis oder Fairphone, die ja wirklich sagen, es gibt Probleme und so versuchen wir uns dem anzunähern. Also ich glaube, auf sowas zu achten, mit den anderen Unternehmen einen kritischen Dialog dazu zu treten, bewusster konsumieren, weniger konsumieren, gar keine Frage. Und natürlich auch, und da kommen wir jetzt wieder zur Initiative, mehr den Regierungen signalisieren, dass uns das wichtig ist.
Ich würde es ins Publikum geben. Habt ihr Fragen?
Ich bin nicht auf dem neuesten Stand, aber es gab ja mal so einige Startups in Europa, in Frankreich, in Deutschland, die halt so QR-Code-Systeme entwickelt haben, die man auf Produkte druckt und dann kann man die einscannen und dann kann man angeblich die Lieferkette nachverfolgen. Weil du hast ja beide gesagt, es ist einfach so eine große Hürde, als nicht jetzt jemand, der in der Bubble arbeitet in der Nachhaltigkeit oder irgendwie forscht an Nachhaltigkeit, das irgendwie begreifen zu können, weil die Lieferketten so komplex sind. Gibt es da irgendwelche Tools, die aus eurer Erfahrung wirklich cool sind? Oder gibt es wirklich gar keine Orientierungsmöglichkeit, die vertrauenswürdig ist?
Vielleicht zwei Punkte dazu. Das eine ist, ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, was das eigentliche Ziel seitens des Unternehmens ist, ne? Also den QR-Code abzudrucken, damit wir irgendwie sehen, wo die Kakaobohne, an welchem Strauch sie jetzt gewachsen ist, dann ist es Marketing und dann ist es halt auch nicht mehr als das. Andersrum gesprochen, wenn es das Unternehmen sich ernsthaft Mühe gibt, die Transparenz zu schaffen und dann darüber berichtet, finde ich, ist das auch fair und irgendwie vertretbar sozusagen. Geht aber so ein bisschen zu dem Punkt, dass das genaue sozusagen Tracing, an welchem Strauch es ist, das ändert nichts an den Problemen. Und ich glaube, das ist auch häufig dann, gerade wenn wir in dem Rohstoffbereich, in der Rohstoffstufe der Lieferketten sind, also im Abbau von Mineralien oder in landwirtschaftlichen Lieferketten, da kannst du das auch gar nicht mehr so genau zuordnen. Das sind häufig kleinbäuerliche Kontexte. Im Bergbau gibt es kleinen Bergbau, wo mal 20.000 Menschen auf einer kleinen Bergbaukonzession jeden Tag schürfen. Also das dann genau zuzuordnen, am linken Strauch ja, am rechten nein. Deswegen haben wir mit dem Kind, das rechts arbeitet, nichts zu tun. Das ist irgendwie Augenwischerei. Also ich kenne jetzt aus dem Stegreif kein super gutes Tool. Wie gesagt, eher, und davon abgesehen, also ich möchte es auch nicht kleinreden, das ist auch wirklich schwer zu wissen, woher die Sachen kommen. Also auch die großen Unternehmen in Deutschland, die riesen Nachhaltigkeitsabteilungen haben, wissen es zum Teil einfach nicht. Auch dadurch, weil es diese indirekten Beschaffungsmodelle gibt, also die uns kaufen von häufig mittelständischen Unternehmen, Importagenturen, Exportagenturen. Das ist auch nicht so trivial, immer zu wissen, wo das Zeug alles herkommt.
Vielleicht nur noch eine Sache hinzuzufügen. Also grundsätzlich glaube ich auch, der Verbraucherin geben diese Label nicht immer unbedingt Sicherheit. Also ich weiß auch nicht, wie das jetzt bei euch aussieht, aber manchmal steigt man da ja auch schon gar nicht mehr so richtig durch, was jetzt eigentlich mit was gelabelt ist und was das genau heißt. Und klar, wenn einen das besonders interessiert und man hat die Möglichkeit, dann mit so einem QR-Code oder über die Internetseite der Unternehmen so eine Nachverfolgung mal abzufragen, auch als Kundin oder wenn es einen wirklich richtig doll interessiert, mal eine E-Mail zu schreiben und nachzufragen, hey, ich habe eine Jeans bei euch gekauft, wo kommt die eigentlich her? Kann sicherlich nicht schaden, um auch mal einen Impuls aus der Richtung der Verbraucherin in das System reinzugeben und zu sagen, ja, das ist uns wichtig. Was diese Label ansonsten angeht, finde ich es schon auch sinnvoll, da wo die ja auch wirklich flächendeckend vorhanden sind, das bei verschiedenen Agrarprodukten zum Beispiel der Fall, also bei sowas wie Kaffee oder Kakao, da sind, ich glaube, das sogar auch in eurem Magazin erklärt, also dass sehr, sehr viel der Produktion im Grunde genommen aus zertifizierter Produktion kommt, aber teilweise dann eben nicht zertifiziert verkauft wird. Und das bedeutet, dass unter Umständen zum Beispiel so eine Fairtrade-Prämie nicht gezahlt wurde für ein Produkt, das aus einer Fairtrade-zertifizierten Produktion kommt. Und das bedeutet dann, dass die Kosten, die da natürlich durch entstehen, wenn man nachhaltiger produziert, nicht gerecht verteilt werden, einfach entlang der Lieferkette. Und dass das am Ende dann vielleicht bei den Produzentinnen in kleinbäuerlichen Betrieben oder so dann tatsächlich eben auch ein Nachteil sein kann. Deswegen finde ich es schon gut, auch da vielleicht darauf zu achten, dass man Produkte dann auch kauft, die Fairtrade gelabelt sind, weil das zumindest sicherstellt, dass solche Prämien, ob die dann hoch genug sind oder auch Mindestpreise, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber ein bisschen muss man sich dann, was dieses Thema angeht, vielleicht da einfach für den Moment als Verbraucherin, nicht als Unternehmen, aber als Verbraucherin, so, ja, also man an dem orientieren, was halt angeboten wird. Wenn es da dann keine bessere Lösung in dem Moment gibt, ist das vielleicht erstmal so ein Schritt, den man zumindest gehen kann.
Was ist denn eure Erfahrung? Wir wissen es, Verbraucher zu schätzen, wenn Unternehmen offen sagen, da läuft das und das wirklich richtig schief in unserer Lieferkette und jetzt schauen wir, was wir dagegen tun können, weil das klingt natürlich super, da transparent zu sein. Andererseits, also habe ich jedenfalls den Eindruck, dass das Vertrauen in die Offenheit der Wirtschaft, in dem, was da alles läuft, ist zwischen Unternehmen und Konsumenten schon so und Konsumentinnen schon so angeknackst ist, dass es die Frage ist, was glaubt man denn überhaupt noch? Oder will man, was bringt sowas dann also? Wie wird das honoriert tatsächlich? Gibt es Erfahrungen von euch?
Wir wissen auf jeden Fall, und dass eben dieses Prinzip der freiwilligen Selbstverpflichtung im Grunde genommen wirklich ja gescheitert ist. Also du hast die Zahlen ja schon genannt, ne? Und dieses Misstrauen der Verbraucherin so gesehen jetzt auch erstmal nicht unbegründet ist. Und ich kann gar nicht so genau sagen, inwiefern Unternehmen wirklich davon profitieren, sich zu solchen menschenrechtlichen Risiken zu bekennen, weil außer diesen beiden Beispielen, die du gerade genannt hast, Tony Schuckloni und Fairphone, fallen mir gar keine guten dafür ein, wo Unternehmen diesen Schritt mal gewagt hätten, weil ich glaube, die Angst ist da auch wirklich sehr groß, weil ich meine, das sind schon Themen, die auch ja für Aufregung sorgen. Also gerade Kinderarbeit will sich eigentlich keiner nachsagen oder vorwerfen lassen und trotzdem wissen wir ja, also bei 160 Millionen Kindern, das ist, irgendwo müssen die ja arbeiten. Also dass es kein nicht von der Hand zu weisendes Problem ist. Und deswegen kann ich das, glaube ich, nicht beantworten, weil uns da einfach wirklich die Evidenz für fehlt, also die guten Beispiele, ja.
Das ist aber tatsächlich ein Teil, den ich jetzt aus Unternehmenssicht nachvollziehen kann. Das ist nicht einfach, darüber offen zu kommunizieren. Auch deswegen, weil wir jetzt seit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren über Corporate Citizenship, CSR, Nachhaltigkeit etc. sprechen. Dann kamen Zertifizierungen und Labels hinzu und sozusagen jahrzehntelang wurde ja immer kommuniziert, das ist alles okay, wir bemühen uns. Und jetzt ist das ja schon ein bisschen irgendwie ein Eingeständnis dessen, dass das halt nicht funktioniert hat. Also ich kann das verstehen, dass das nicht einfach ist, dieser Schritt. Und es würde ja auch mit Sicherheit einen Shitstorm geben in unserer heutigen Zeit. Gerechtfertigt oder nicht, kann sich jemand anders entscheiden. Also ich kann schon verstehen, dass das nicht so einfach ist und das ist bei den genannten Unternehmen bestimmt einfacher, weil die einfach später auf den Markt gekommen sind und eine andere Daseinsberechtigung, ein anderes Ziel haben, unter dem es leichter ist, das zu kommunizieren.
Simone, du hattest vorhin gesagt und du auch, Anne, dass es wichtig ist, die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden anders zu stricken, fairer, dass es da neue Formen auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Unternehmen mit den Zulieferern, den kleinen Verbünden dort vor Ort geben muss. Gibt es dafür Beispiele, wo das schon ganz gut gelungen ist?
Also jetzt nicht so flächendeckende, wie wir uns wünschen würden, sonst säßen wir jetzt heute hier nicht. Ich weiß, dass die, also Fairphone beispielsweise, sich bei Lieferanten dafür einsetzt, konkret vor Ort im Gespräch einen Living Wage festzusetzen und dann Prämien bezahlt, egal ob andere Unternehmen, die aus derselben Fabrik beziehen, das machen oder nicht. Und da gibt es schon mehrere Beispiele von. Das wäre so ein erster Schritt.
Ja, und es gibt auch in Deutschland Unternehmen, die sich schon seit langem darum bemühen, eben ein anderes Geschäftsmodell aufzubauen. Also mir fällt jetzt gerade zum Beispiel dieser Outdoor-Ausstatter VOD ein, also die schon versuchen, andere Geschäftsmodelle eben auch zu entwickeln, die eben auch zum Beispiel zirkulare sind. Und genau. Also es gibt schon Beispiele für Unternehmen, die daran arbeiten, aber es ist eben auch ein Prozess, und das ist vielleicht auch wichtig, nochmal zum Thema dieser menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten zu sagen, dass es halt ein kontinuierlicher Prozess ist, in dem man auf sicherlich nicht sofort zu erreichende Verbesserungen hinarbeitet, aber dass es eben wichtig ist, dass die Unternehmen diese Prozesse etablieren und leben. Also das, und dass wir da sicherlich auch Entwicklungen jetzt erstmal machen müssen. Und das ist umso wichtiger, dass sich jetzt eben eine Breite von Unternehmen, und dafür ist, denke ich, die gesetzliche Verpflichtung ganz wichtig und elementar, da jetzt dran beteiligen, weil wir hören immer wieder von Unternehmen, die sich engagieren, dass sie sagen, wir kommen an einem bestimmten Punkt halt dann nicht mehr weiter, dann sind wir nicht einflussreich genug. Anna hat das eben schon gesagt, es geht eben auch um das eigene Einflussvermögen, und genau, dass sich hier eben dann mehr Unternehmen einer Branche zusammentun und versuchen, in Initiativen beispielsweise gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Dafür braucht es offensichtlich jetzt diese zusätzliche Motivation durch ein Gesetz und diese Verpflichtung, da eben jetzt auch menschenrechtliche Sorgfalt in den Lieferketten umzusetzen und zu leben. Genau, und da brauchst du einfach eine gewisse Breite des Engagements und des Einsatzes von vielen Unternehmen, die eben dann auch an vielen Stellen für Veränderungen sorgen können.
Ich habe gesehen auf eurer Webseite, dass ihr im November so eine offene Beratungsrunde anbietet, im vertraulichen Raum. Ich habe mich gerade gefragt, wie passiert das? Kommen Unternehmen auf euch zu und sagen, hey, wir müssen uns das mal anschauen, wir brauchen eine Analyse? Oder wie viele Menschen kommen dann zu solchen offenen Beratungsrunden oder Gesprächen?
Also wie wir zu den Unternehmen kommen, ist unterschiedlich. Ich spreche natürlich auf Veranstaltungen zusammen mit meinen Kolleginnen. Da lernt man sich dann kennen über eine Veranstaltung bis zur nächsten. Wir haben auch Fälle von Unternehmen, bei denen es gekracht hat, die dann deswegen auf uns zugekommen sind. Andere Unternehmen, die schon mehr wussten und wussten, dass, wenn sie sich jetzt auf die nächste Stufe der Lieferkette mit transparenten Schritten bewegen, sie auf Rechtsverstöße stoßen werden und dem dann präventiv vorbeugen wollen oder dafür gewappnet sein wollen, vielmehr gesagt. Ist also so ein bunter Strauß. Wie viele Leute kommen zu den Veranstaltungen? Naja, ist tatsächlich ein bisschen so eine offene Frage für uns jetzt nach der Pandemie. Wir machen das absichtlich in Präsenz, weil das natürlich, also ich nenne das immer liebevoll unseren Tacheles-Talk, wo wir eben ein bisschen davon wegkommen wollen, uns gegenseitig zuzuversichern, dass alle Stakeholder involviert sein müssen und das aber auch schon tun und wir gemeinsam mehr erreichen können, sondern wirklich genau hinzuschauen, warum sprechen wir denn heute über noch Kinderarbeit, ne? Und was hat es denn mit den Abnehmerpreisen zu tun? Also, dass wir wirklich konkret darüber sprechen, was die Ursachen sind und auch konkret darüber, was Unternehmen tun können. Für uns wäre es ein Erfolg, wenn jetzt 20 Unternehmen, große Unternehmen vertreten sind, du hattest es vorhin kurz genannt, unsere Tochterorganisation, das Center for Child Rights and Business, die in Hongkong sitzen, haben vor Ort, wenn die ihre Arbeitsgruppen treffen, haben bis zu 50, 60, 70 Unternehmen im Raum. Also es besteht ein großer Bedarf.
Ja, das Thema ist halt doch sehr, sehr verästelt, wie man merkt. Also ne, es ist sehr schwierig, sich auch, finde ich, tatsächlich ein Bild zu machen. Das ist bestimmt auch Teil dieser Problematik, dass man das sehr schwer fassen kann und dadurch auch viel Vorsicht im Raum ist. Oh, dieses hat sofort zu einer Meldung geführt.
Ja, mich würde es mal interessieren, wie ihr das Thema China dabei seht. Also wir wissen ja, dass die Rohstoffabhängigkeiten sehr stark aus China kommen. Wir sagen, eher Abhilfe schaffen als Rückzug. Ich muss aus beruflichem Kontext sagen, dass es schwierig ist, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in China momentan umzusetzen. Und wäre da gespannt, wie ihr das Thema seht.
Wir sehen das Problem auch und wir stehen teilweise auch vor Schwierigkeiten und können nicht alle Maßnahmen so umsetzen, wie wir es gerne möchten. Wir hören das auch tagtäglich von den Unternehmen. Wir bleiben dabei, dass Rückzug die letzte Option sein sollte und wir versuchen eben mit praktischen Maßnahmen und das so, irgendwie so praktikabel zu halten, wie es geht. Also jetzt konkret würden wir wahrscheinlich in China keine Trainings zur Prävention von Kinderarbeit in Fabriken anbieten können. Wir können es aber durchaus framen als ethical Recruitment Trainings, also vertretbare, ethische, verantwortungsbewusste Rekrutierungsprozesse bei Unternehmen. Oder wir können durchaus, das machen wir auch tagtäglich, in chinesischen Fabriken Programme zur Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsplätzen umsetzen. Dann ist es eben nicht gezielt nur auf Kinder von WanderarbeiterInnen, sondern auf die gesamte Belegschaft. Schaffung von fabrikbasierten Kinderbetreuungsmöglichkeiten beispielsweise. Es gibt da schon immer noch einen Mindestmaß an Werten, das geteilt ist, wo wir durchaus mit und unter den Restriktionen, die es natürlich gibt, durchaus tätig sein können.
Ja, genau. Also das ist natürlich ein sehr brisantes Thema und eine Frage, die sich aufdrängt, weil ich meine, ja, der Außenhandel mit China, das ist halt nicht zu vernachlässigen. Aber unserer Meinung nach tragen halt diese gesetzlichen Sorgfaltspflichten dem insofern Rechnung, als dass halt da schon der Grundsatz der Angemessenheit halt vorgesehen ist. Also es sind nur angemessene Maßnahmen von den Unternehmen zu verlangen und zu erwarten. Und dann kommt zum Beispiel häufig das Beispiel der Vereinigungsfreiheit und dass das ja in China halt einfach problematisch ist, wenn das verboten ist, Gewerkschaften zu gründen, außer halt solchen, die halt quasi zur Partei gehören. Und genau ist es natürlich so, dass man sagen muss, okay, hier gibt es ein menschenrechtliches Problem, weil es gibt halt dieses Menschenrecht. Aber besteht dann in Zusammenarbeit mit den Zulieferern möglicherweise eine Möglichkeit, diesen Sinn und Zweck des Gesetzes, also dieses Rechts auf die Gründung von Gewerkschaften umzusetzen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Belegschaft oder mit anderen Formen der Personalvertretung. Aber klar ist auch, also ich habe das jetzt oft gesagt und Anna hat es auch oft gesagt, also Rückzug ist das letzte Mittel. Aber an den Stellen, wo es halt zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen kommt und es keine Möglichkeit gibt, die abzustellen oder sein Einflussvermögen eben auch zu vergrößern, indem man sich vielleicht in Initiativen engagiert. Und da denke ich jetzt an so Beispiele wie uigurische Zwangsarbeit. Da müssen wir schon also auch so ehrlich sein, dass hier vielleicht ein Rückzug doch dann das letzte Mittel sein muss und kann. Also es ist das Letzte, aber es ist ein Mittel und dass halt deutsche Unternehmen von solchen Zuständen dann im Grunde genommen profitieren, ist unserer Einschätzung nach halt nicht hinnehmbar.
Wie realistisch ist dieser Rückzug denn überhaupt oder wie sehr so gesehen aus Perspektive jetzt, die wir diskutiert haben, des globalen Südens zu befürchten? Es gibt ja diese McKinsey-Studie, nach der 40% der Supply Chain Manager gesagt haben, ja, wir wollen jetzt wieder die Produktion lokaler machen, zurückholen, aber nur 15% haben tatsächlich überhaupt Schritte dazu eingeleitet. Also ich habe mit denen, mit denen ich gesprochen habe für den Beitrag, das waren ja auch einige aus Forschungsinstitutionen, die mir eigentlich alle gesagt, naja, also das wird vielleicht ein kleiner Baustein sein, aber der Rückzug wird ohnehin nicht kommen und nicht kommen können, sondern wenn, geht es über eine Verbreiterung und eine Kombination. Wie schätzt ihr das ein?
Ähnlich. Also wir hatten es ja auch schon gesagt, ich meine, die Rohstoffe wachsen irgendwo, die kommen irgendwo her. Das lässt sich jetzt so leicht nicht ändern. Die zweite Frage ist, also selbst wenn wir jetzt hier wieder alle Autofabriken und Ähnliches aufbauen, ich meine, wir sprechen jetzt nicht mehr nur vom Fachkräftemangel, sondern überhaupt vom Mangel von ArbeitnehmerInnen. Also, müssen auch die Leute haben, die dann da arbeiten. Also ich halte das nicht für realistisch oder sofort umsetzbar. Und again, es ist auch nicht der bewusste Umgang. Also wenn wir uns den Kleinbergbau von Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo angucken, da hängen geschätzt 20.000 Menschen dran, die da arbeiten. So, und Apple sagt jetzt, sie wollen nur noch recyceltes Kobalt nutzen. Also die erste Frage ist, ich meine, das kommt immer noch ursprünglich erstmal irgendwo her. Zweitens, auch im Recycling kommt es häufig zu Kinderarbeit, weil Kinder dann durch den Müll rauchen, um das zusammenzusuchen, um es dann zu verkaufen an den Recycle-Schienen. Also deswegen ist jetzt nicht alles sozusagen problemlos von jetzt auf gleich. Und das Dritte ist, was passiert denn dann mit den Menschen, die jetzt jahrzehntelang sozusagen nichts anderes mehr machen konnten, weil es ansonsten jenseits des Kobaltabbaus vor Ort keine Erwerbsmöglichkeit mehr gibt, weil es sonst nichts gibt. Das ist kein verantwortungsbewusstes Mittel.
Ja, zu allem davon. Ich rechne auch nicht damit. Genau, in vielen Bereichen ist es ja, du hast es auch schon gesagt, völlig unrealistisch. Bestimmte Rohstoffe, also aus der Landwirtschaft oder auch aus dem Bergbau, sind bei uns halt einfach nicht verfügbar. Wir hätten dann im Topstimmen auch gar nicht die Fläche. Also das
oder brauchen sie für was anderes, ne?
Ja, genau. Also aus vielen Gründen, glaube ich, ist nicht damit zu rechnen, dass wir irgendwie einen kompletten Rückzug aus den internationalen Lieferketten sehen werden. Und genau aus den Gründen, die du gesagt hast, ist es auch nicht wünschenswert. Und auch dieses Near- oder Reshoring ist ja nur eine Strategie von verschiedenen, um eben auf die Lehren, die wir in der Pandemie ziehen mussten, zu reagieren. Wir sehen das zum Beispiel auch in einem anderen Gesetzgebungsprozess in der EU momentan, dem Critical Raw Materials Act. Ah ja, okay, da kommen wir gleich noch zu. Dass es auch da eben also mehrere Strategien gibt, dieses Thema anzugehen. Und bei all diesen Strategien ist es meiner Einschätzung nach extrem wichtig, auch beim Nearshoring, wir haben darüber gesprochen, die Produktionsbedingungen in Europa sind auch nicht alle risikofrei, eben auf Safeguards für Menschenrechte und Umwelt zu achten.
Wie schätzt du denn diesen Critical Raw Material Act ein? Also das sind ja tatsächlich drei Punkte, die die EU da vorsieht, damit die Versorgung mit kritischen Rohstoffen in Europa sichergestellt wird, unter anderem eine Recyclingquote, dass, ich glaube, nicht mehr als 65% eines Materials eingeführt werden darf aus nur einem Land, also eine Diversifizierung der Bezugsquellen. Wie schätzt du das ein? Ist das ein guter Hebel und welche Risiken birgt das?
Ob das ein guter Hebel ist, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Also dafür gibt es sicherlich andere Expertinnen. Das ist auf jeden Fall ein Gesetzgebungsprozess, der gerade gut an Fahrt aufnimmt. Also da wird mit viel Energie dran gearbeitet, um eben die Versorgung der EU mit diesen kritischen Rohstoffen auch zukünftig zu sichern. Und genau, und das ist natürlich ein super dringendes Anliegen, da eben auch auf die Kohärenz mit diesen anderen, mit diesen Sorgfaltspflichten, Regulierungen hinzuweisen. Also der Critical Raw Materials Act, der verweist momentan zum Beispiel auf die auf das EU-Lieferkettengesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Richtlinie. Einmal wollte ich es wenigstens gesagt
Tolle
haben.
Namen.
genau. Es könnte halt passieren, dass der verabschiedet wird, noch bevor das EU-Lieferkettengesetz es schafft. Das heißt, wir wissen dann noch gar nicht, welche Safeguards für diese potenziell dann zukünftig mit dem Critical Raw Material Act gesponserten Bergbauprojekte zukünftig gelten werden. Und das ist in dem Bereich nicht ganz so trivial, weil der Bergbau ist eben der mit den bei weitem am größten verbundenen menschenrechtlichen und Umweltrisiken. Also man kann das an den Zahlen so der letzten 10 Jahre ganz gut ablesen, dass die allermeisten es gibt eine Datenbank für Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, dass da die allermeisten Fälle im Zusammenhang stehen, eben mit großen Bergbauprojekten. Und das ist ja nicht, erklärt sich ja auch irgendwie ganz gut, wenn man sich überlegt, was für massive Eingriffe eben in die Umwelt und auch um den Lebensraum der Menschen damit verbunden sind. Ich habe nochmal nachgeschaut, erst letzte Woche wurden zum Beispiel auch neue Zahlen veröffentlicht, die das im letzten Jahr, ich glaube 177 Land- und Environmental Rights Defenders ihr Leben verloren haben. Und in ganz vielen Fällen haben die sich eben und die Natur gegen solche Projekte verteidigt und um ihre Rechte gekämpft. Und deswegen glauben wir, dass es gerade in diesem Sektor total wichtig ist, darauf zu achten, dass es für solche Projekte, die für uns hier Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen herstellen soll, dass die in der Konsequenz nicht zu massiven Umwelt- und menschenrechtlichen Risiken und Problemen auf der Welt führen.
Das war ja eigentlich auch einer der Punkte aus eurer Metastudie, ne? Einer der wichtigen Punkte, dass im Kongo zum Teil die größten Verletzungen stattgefunden haben im Zusammenhang mit Kindern. Das wollte ich nur noch mal kurz anhängen, weil du sagst Bergbau und ja, Rohstoffe.
Genau, also ich, weil ich über Kobalt rede, weil das eine der Lieferkettenkontexte war, die wir untersucht haben und wo wir jetzt konkret tätig sind, und ich kann mich dem im Prinzip anschließen, was Simone jetzt gesagt hatte. Also ich war letztes Jahr tatsächlich selber da mit Kolleginnen vor Ort und habe selten so eine desolate Situation gesehen. Also diese Gegend, wo der Kobalt abgebaut wird, ist irgendwie geprägt von einerseits super, super Hightech, ordentlichen, abgeschirmten Großkonzessionen, wo irgendwie Gefährte rumfahren, die so aussehen, als könnten sie zum Mars fahren, und wo irgendwie 3,5 Leute, also highly skilled people arbeiten, und dann nebenher gibt es halt dann das ganz in Anführungszeichen illegale Kleinbergbau oder die da für den Kleinbergbau vorgesehenen Konzessionen. Und dort sehen wir tatsächlich die schlimmste Form der Kinderarbeit jetzt im rechtlichen, im juristischen Sinne, weil Bergbau eben für Kinder als eine der gefährlichsten Arten der Kinderarbeit deklariert ist. Und wir haben mit vielen Kindern gesprochen. Und also das eine ist tatsächlich einfach nur dort zu wohnen und zu leben, gefährdet die Gesundheit von Kindern. Also da fahren super große Trucks durch die Gegend. Es gibt viel Verkehrsunfälle. Es gibt wahnsinnig viele Umweltbelastungen durch Luftverschmutzungen, durch verschmutztes Gewässer und so weiter und so fort. Wir haben aber auch mit Kindern gesprochen, die im Kleinbergbau tätig sind. Und 88% der befragten Kinder haben uns gesagt, dass sie tagtäglich 24/7 ein schlechtes Gefühl mit sich rumtragen. Also Ärger, Wut, Fassungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Also neben der körperlichen Gesundheit, es kommt viel zu Unfällen, ist auch die mentale Gesundheit von Kindern und von Jugendlichen hochgefährdet. Und wenn man sich dort bewegt, also das ist so in der Luft liegt so richtig dieses Ich oder Du, weil vielen Menschen halt nichts anderes bleibt. Es gibt vor Ort nichts. Und also für Jugendliche ist es sozusagen nicht, okay, jetzt räume ich irgendwo im Supermarkt ein paar Regale ein für ein bisschen weniger Geld, da geht es mir aber gut, sondern es gibt einfach wenig Beschäftigungsmöglichkeiten. Und das ist eben so ein ganz, ganz großes Problem, das wir sehen. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass gerade dort im Kontext das alles so eng mit so einer Bildungskrise zusammenhängt. Also es gibt offiziell ist die Primarbildung kostenfrei. In der Realität können die Schulen wenig überleben und müssen sozusagen inoffizielle Gebühren erheben. Und diese Gebühren führen in vielen Fällen dazu, gerade bei kleineren Kindern, dass die Kinder einfach nicht zur Schule geschickt werden können, weil es zu teuer für die Familien ist. Bei älteren Kindern ist es häufig so, dass sie, um zur Schule gehen zu können, nebenher im kleinen Bergbau arbeiten, um sich das einfach zu ermöglichen. Und so hängt es einfach zusammen. Und es gibt so wahnsinnig wenig Alternativen. Und also was mir so als Bild so wahnsinnig leider hängen geblieben ist, ich habe da noch nicht mal ein Hühnchen auf der Straße in den Gemeinschaften irgendwo rumlaufen sehen. Und zumindest überall dort, wo ich jemals war, gab es immer eine Ziege und irgendwie ein gerupftes Huhn. Und das gibt es dann nicht. Und es gibt auch wenig Mais, der wächst oder Ähnliches, einfach weil das vom Bergbau in diese gesamte Gegend so kaputt ist. Und also again, Rückzug kann da nicht die Antwort sein, nachdem es jetzt als Weltgemeinschaft so weit haben sich entwickeln lassen.
Wenn du sagst, Rückzug kann nicht die Antwort sein, was aus deinen Schilderungen sofort einleuchtet, wie bewertest du denn die Kreislaufwirtschaft? Eine Kreislaufwirtschaft bedeutet ja, dass wir im Wesentlichen versuchen, hier vor Ort diese Kreisläufe so weit wie möglich herzustellen und Dinge immer wieder zu benutzen. Das würde ja auch bedeuten, dass man möglichst weitgehend auf Importe von Rohstoffen verzichtet, und das genau, man kann das als Rückzug deuten. Ist das ein Negativeffekt von Kreislaufwirtschaft? Müsste man es sozusagen mischen, flankieren? Was können da Strategien sein, die tragen?
Naja, mischen und ansonsten halt zumindest kompensieren. Ne? Also sich dann zu Ende denken, was das für Menschen in den Rohstoffabbauen oder rohstoffanbauenden Gegenden bedeutet. Und diese sozialen Kosten nicht zu externalisieren, wie wir es bis heute machen und gerne die Augen vorverschließen, sondern es kompensieren. Das heißt, ja, monetär oder eben in andere Möglichkeiten vor Ort gleichzeitig investieren. Die klassische NGO-Antwort ist dann immer gerne, irgendwie Subsistenzwirtschaft, Landwirtschaft Menschen wieder beizubringen. Das wollen viele Menschen nicht mehr. Aber ich würde es auch nicht wollen, ne? Das kann ich schon nachvollziehen. Also da muss man schon sehr genau hingucken. Das hat ja auch viel mit Teilhabe zu tun, damit dass Menschen heute dank Handy und Technologien viel über das Weltgeschehen irgendwie Bescheid wissen und sehen, wie andere Menschen leben. Also ich verstehe, warum wir darüber sprechen, aber den Rest einfach auszublenden, halte ich gern für unverantwortlich.
Dankeschön. Ja, ich habe noch zwei Fragen. Wir hatten es am Anfang mal so ein bisschen, dass ich in meiner Rolle als Konsumentin auch wirklich nur begrenzt viel Einfluss habe. Und ich merke das selber auch, wenn ich alles, was ich konsumiere, bis ins letzte Teil zurückverfolge, dann ist das ein Vollzeitjob. Dann kann ich meinen anderen Job aufgeben, wenn ich mir das leisten könnte. Aber ich habe ja auch noch eine Rolle als Bürgerin. Kennt ihr da, du hast schon von der Kampagne erzählt, aber noch andere Sachen, die ich in meiner Rolle nicht als Konsumentin, aber als Bürgerin machen kann? Und die zweite Frage, vielleicht ein bisschen persönlicher auch, wenn man sich so viel mit solchen ja sehr komplexen und der großen Komplexität beschäftigt und mit all den Problemen, gibt es irgendwas, was euch da Mut und Zuversicht auch gibt in dem Ganzen?
Also unsere ist natürlich die beste. Also genau, ich denke schon, wir brauchen eine politische Lösung und diese Sorgfaltspflichten sind jetzt gerade von denen, die in Arbeit sind, meiner Meinung nach eine sehr wichtige. Es gibt sicherlich noch andere, die Prozesse, also zum Beispiel auch ein UN-Abkommen über das Thema, die noch deutlich mehr Unterstützung gebrauchen könnten, also und Schwung aufnehmen könnten. Man hat natürlich auch immer die Möglichkeit, sich einfach noch in lokalen Initiativen, die sich mit Fragen des nachhaltigen Konsums und im Grunde genommen auch der nachhaltigen Produktion beschäftigen, zu engagieren und da auch Verbündete zu finden. Also genau, mir fallen ja jetzt zum Beispiel so Dinge wie Weltläden ein. Also weiß nicht jeder hat den vielleicht so als erstes auf seinem Einkaufszettel oben drauf, aber das sind im Grunde genommen auch politische Initiativen. Also man kann da hingehen, mit den Leuten diskutieren, man kann sich auch mit engagieren und da sich beteiligen, deren politische Arbeit, Bildungsarbeit vor allen Dingen auch unterstützen. Und das ist vielleicht auch sowas, wo ich sage, wo ich persönlich auch, also ich finde das jetzt keine so deprimierende Beschäftigung eigentlich, sonst würde ich es vielleicht auch gar nicht so gerne machen, sondern das ist halt das, was einem auch da motiviert oder Kraft oder Energie für gibt. Und da bin ich jetzt, die sich seit 5 Jahren in diesem Prozess engagiert, vielleicht sogar noch in einer Position, das gar nicht so für mich beanspruchen zu dürfen, weil andere engagieren sich schon seit Jahrzehnten dafür, dass es jetzt genau diese Gesetzgebung eben gibt. Also dass wir sehen, wenn wir kontinuierlich an diesen Prozessen dranbleiben, das thematisieren und nachhalten und als Zivilgesellschaft uns eben auch verbünden und uns zusammenschließen. Wie gesagt, unser Bündnis mittlerweile über 140 Organisationen hat auch mal kleiner gestartet, dass wir dann auch wirklich was bewegen können. Also trotz Pandemie und Wirtschaftskrise und allem haben wir es geschafft, dass dieses Lieferkettengesetz in Deutschland umgesetzt wurde. Und ich bin schon auch zum gewissen Maß davon überzeugt, dass ohne dieses Signal aus Deutschland wesentlich schwieriger gewesen wäre, dass das auf EU-Ebene jetzt eben diese Dynamik aufnimmt. Und da sieht man, okay, Dinge können sich auch verändern und ja, das geht nicht ohne das Engagement von Bürgerinnen.
Und vielleicht ergänzend dazu, also ich glaube etwas, und ja, ich finde den Job häufig sehr frustrierend und es ist alles sehr komplex und zu komplex und zu viel. Was ich häufig wieder als irgendwie so wieder erstärkend empfinde, ist, wenn man sich mal genau anguckt, wenn wir sozusagen ein bisschen von der Metaebene und der systemischen Ebene und dem Abstrakten wegkommen, dass man mit auch manchmal irgendwie überschaubaren Mitteln für wirklich betroffene einzelne Menschen ernsthaft einen Unterschied machen kann. Also mir geht die ganze Arbeit auch viel, viel näher, seit ich eigene Kinder habe. Aber wir haben Fälle in China, wo wir in Fabriken kinderfreundliche Räume eingerichtet haben, also jetzt irgendwie eine Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Und wir wissen von Eltern, für die das erste Mal in ihrem Leben die Möglichkeit ist, mit ihren Kindern am selben Ort zusammen zu wohnen. Diese Eltern müssen jetzt also die Kinder nicht mehr im Heimatdorf bei der Tante, Oma oder Nachbar zurücklassen und sehen es nur einmal im Jahr, sondern die können jetzt zum ersten Mal mit dem Kind zusammenleben. Ne? Oder nicht mehr so wie vorher, und das ist immer so ein Fall, der mir dann das Herz bricht, irgendwie Mütter, die uns erzählen, dass sie ihr vierjähriges Kind, wenn es zu Besuch kommt, für 12 Stunden im Wohnheim einschließen müssen, während sie in der Fabrik arbeiten gehen. So, also man kann wirklich, und ja, diese fabrikbasierten Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind jetzt wahrscheinlich immer noch nicht mit der Kita meiner Kinder gleichzusetzen, aber nichtsdestotrotz geht es den Kindern da besser und es geht den Eltern besser. Und ich glaube, so ein anderes Beispiel, also wir kümmern uns ja wirklich um Einzelfälle, also um einzelne Kinder, die in Kinderarbeit gefunden werden. Wir hatten in Vietnam einen Fall von einem 14-jährigen Jungen, der noch nie in seinem Leben zur Schule hatte gehen können, weil es die Familie sich einfach nicht hat leisten können. Und diese Familie ist also migriert, ne? Und die sind zu dem, also haben wir mal eine landwirtschaftliche Ernte nach der anderen mitgenommen und das Kind hat mit seinen Eltern Seite an Seite gearbeitet und wir haben dann 2 Jahre lang diesem Kind, und das ist dann unternehmensfinanziert, es gibt dann immer eine ein oder andere steile Hoffnung, diesem Kind also über 2 Jahre wirklich ganz intensives One-on-One-Tutoring zur Seite gestellt, weil du jetzt das Kind mit 14 Jahren ja jetzt auch nicht mehr in die erste Klasse irgendwie mit den 6-Jährigen integrieren kannst sozusagen. Und so haben wir es aber geschafft, das Kind auf ein Bildungsniveau heranzuführen, dass es jetzt, ich glaube, in einer Klasse ist, in einer öffentlichen Schule, wo die Kinder, die anderen Kinder 2 Jahre jünger sind. Also es sind so irgendwie so diese Einzelfälle. Und ja, es sind dann Einzelfälle und dann kommt man doch wieder auf Systemische und die großen Fragen, wo man eigentlich dran müsste. Und dann höre ich jetzt auf, sonst wird es wieder frustrierend.
Aber vielen Dank für die Einzelfälle, auch deine Schilderung aus dem Kongo und jetzt die Schilderung von den Kindern. Das ist das, was einem im Kopf hängen bleibt und dass die Dringlichkeit der Situation, glaube ich, besser deutlich macht als die strukturellen Fragen, die natürlich, wir wissen, total wichtig sind und das sind die Hebel, aber das andere ist die Motivation und die emotionale Verankerung. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, oder doch, da, ich sehe sowas. Hast du eine Frage noch?
Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt diese Geschichten auch aus dem Kongo hören, also irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, es ist ja allen bewusst und alle wissen darum oder alle haben es schon mal gehört, dass dort Kinder arbeiten. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was können wir mit unserem Konsum, mit dem Konsum des Einzelnen überhaupt bewirken? Weil ich mir denke, irgendwie wollen ja trotzdem alle ihr iPhone und selbst wenn ich das recycelte iPhone kaufe, dann kauft sich jemand anderes dafür ein neues und irgendwie gucken trotzdem alle weg, obwohl alle davon wissen und das ist ja eigentlich die Verantwortung von den großen Unternehmen und den großen Firmen, der Politik und das bringt mich auch immer wieder am Rande der Verzweiflung, weil ich mir denke, was bewirkt mein einzelnes Handeln, was bewirkt mein eigener Konsum in dieser Frage? Ja, wollte ich. Ja.
Ich antworte mal direkt. Also eigentlich hast du es schon beantwortet, genau. Also natürlich müssen wir uns schon fragen, ob das unser Konsumverhalten verantwortungsbewusst ist, aber an irgendeiner Stelle hört unser Einflussvermögen als Konsumentin bei der einzelnen Einkaufsentscheidung halt auch auf. Und bei dieser Diskussion manchmal stört mich daran auch so ein bisschen, dass es so als so eine Art Konsumentscheidung dann abgetan wird. Also als ob ich mir das jetzt an der Kasse halt aussuche, ob Kinderarbeit für mich jetzt okay ist oder nicht. Und das ist es natürlich nicht. Also selbst die Konsumentin, die ganz böswilligerweise bereit ist, es zu kaufen, sollte die Option nicht haben. Und die Verantwortung muss da meiner Meinung nach wirklich von den Konsumentinnen auf die Unternehmen. Und die müssen dazu offensichtlich gesetzlich verpflichtet werden. Und deswegen ist es auch, denke ich, da muss man auch die Konsumentin vielleicht gewissermaßen ein bisschen entlasten und sagen, okay, für solche Auswüchse, wirklich jetzt hier schlimmste Formen der Kinderarbeit, dafür liegt die Verantwortung dann auch bei der Gesetzgeberin dafür zu sorgen, dass Unternehmen das nicht anbieten dürfen. So, und deswegen denke ich, wir müssen da die Politik wirklich in die Pflicht nehmen, dass sie, und ich will nicht schon wieder auf diese UN-Leitprinzipien zurückkommen, aber die hat da auch eine Schutzverantwortung aus dem internationalen Recht. Und um der gerecht zu werden, muss sie eben jetzt hier auf die Unternehmen regulierend einwirken.
Also ich bin an der Kasse jedes Mal überfordert. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Und nein, ich alleine würde natürlich keinen Einfluss haben können. Aber jetzt zu sagen, dass es nur die Unternehmen und ihre Verantwortung sind, halte ich ehrlich gesagt auch für zu kurz gegriffen, weil die das ganze Zeug ja nicht produzieren und verkaufen würden, wenn es niemand kaufen täte. Ne? Also es ist halt so eine Frage der kritischen Masse sozusagen. Und ich glaube, dann kommen wir auch zu anderen Fragen. Also ja, die Gesetzgeberin mit Blick auf Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze, aber auch viel also dann muss es auch um Bildung gehen, um sozusagen breitenwirksam mäßig aufzuklären etc. Und wenn wir dann alle andere Konsumentscheidungen treffen, dann würden die Unternehmen schon auch anders produzieren. Das glaube ich dann schon. Da sind wir natürlich noch nicht. Etwas noch vielleicht einen letzten Gedanken, ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, da ist noch eine Frage. Ich wollte das vorhin schon einmal gesagt haben. Also ich glaube, eine Sache, die auch super, super wichtig ist, und da ist vielleicht so, geht vielleicht gleich tatsächlich sogar ein bisschen auf die Frage zurück, was wir als BürgerInnen noch tun können. Also ich glaube, was auch einen super, super großen Hebel hat, und da sind wir leider gesellschaftlich gesehen noch nicht, ist, was der Finanzsektor machen kann. Ne? Also öffentliche Pension Funds, Rentenversicherungen etc., wenn die auch wegkämen von, solange ihr in euren Zulieferverträgen Kinderarbeit ausgeschlossen habt, gibt's nicht und dann ist alles super. Oder große Banken, die Finanzierung zur Verfügung stellen, sondern wenn wir auch da sozusagen differenzierter hinschauen könnten. Und das ist, glaube ich, schon auch was wir als BürgerInnen einfordern können. Entweder, ja, also ne, dann bei den Regierungen, die diese Rentenversicherung zur Verfügung stellen beispielsweise.
Danke für den ganzen Input. Ich hatte noch eine Frage bzw. Gedanken an das allgemein das Thema Wertschöpfungsketten. Und so wie ich mir die Wertschöpfungsketten aktuell historisch gesehen für mich verstehe, wurden kolonialistisch aufgebaut. Die sind eigentlich fortgeführt worden, sind durch Outsourcing noch mal kleinteiliger geworden, noch undurchsichtiger geworden, sorgt für noch mehr Ausbeutung. Und für mich ist die Frage, wenn man jetzt nur diese Gesetze ändert, dann ist es ja eigentlich eine Symptombekämpfung, anstatt zu sagen, okay, wie können wir eigentlich dieses Ursprungsprinzip, dass Unternehmen sagen, ich mache meine Produktionsschritte kleiner und kleiner und kleiner, undurchsichtig und undurchsichtiger und überall kann Ausbeutung stattfinden. Oder sollte man nicht dahin gehen, dass Unternehmen, so wie es jetzt bei C&A, zumindest habe ich das Beispiel so verstanden, ein Unternehmen sagt, ich will wieder mehr selber produzieren, ich will über meine Wertschöpfungskette Bescheid wissen, wo was, wie, wo reinkommt. Und wenn das so ist, ist es überhaupt realistisch, dass große Konzerne das machen? Und also für mich gerade als Metapher war das ein bisschen dieses typische, vielleicht ein schlechtes Beispiel im Nachhaltigkeitskontext. Vor 40 Jahren hat man beim Metzger seinen Tierwurst gekauft, die er selber verarbeitet hat. Jetzt haben wir die größten Fleischbetriebe, die 50 Subunternehmen haben, wo man gar nicht mehr weiß, wo welcher Produktionsschritt stattfindet und überall passiert Ausbeutung eigentlich. Also wie schaffen wir es in einer, also ob es da irgendwelche, kennt ihr irgendwas, wo es da schon stärker in die Richtung geht? Zumindest bei uns, bei unserem Laden gibt es einige Beispiele, die suchen wirklich die komplette Wertschöpfungskette möglichst in einem Unternehmen abzubilden und damit eigentlich zu gewährleisten, wie es quasi für den mittelständischen Betrieb irgendwie war, so ein blödes Beispiel. Wenn alles bei mir ist, ich passe darauf auf, dass da nichts schief läuft.
Ja, also zu einem gewissen Grad hast du wahrscheinlich recht. Also dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist offensichtlich nicht das Gesetz, das die Lieferketten wieder rückabwickeln wird. Und auch das EU-Lieferkettengesetz ist ein Gesetz für die Lieferketten. Also allerdings ist es deswegen umso wichtiger, dass diese, und jetzt sage ich doch nochmal ein bisschen technisch, dass diese Sorgfaltspflichten eben nicht so wie im deutschen Gesetz erstmal vor allen Dingen auf die erste Stufe der Lieferkette fokussieren. Also das deutsche Gesetz beschränkt die nicht wirklich auf die erste Stufe. Es gibt schon auch in der tieferen Lieferkette Sorgfaltspflichten. Aber es ist sehr leicht so zu verstehen und es macht auch den Anschein, als ob einiges so verstehen würden und auslegen. Sondern dass es wirklich klar sein muss, dass Lead-Unternehmen, das deutsche, europäische Unternehmen hat eine Verantwortung für seine komplette Wertschöpfungskette. Und dadurch wird dann eben auch ein Anreiz geschaffen, weil wie soll es gelingen, sich da Transparenz und auch Einflussvermögen zu verschaffen, außer eben genau solche Geschäftsmodelle, wie sich immer weiter von den risikoreichen Produktionsschritten, die eben, man sagt 3D, ne, dirty, difficult und dangerous sind, zu entfernen durch Outsourcing und Externalisierung dieser Risiken aus dem eigenen Geschäftsmodell, möglichst auch weit weg von dem eigenen Label, damit man da auf keinen Fall ein Reputationsrisiko am Ende hat, sondern auch zu schauen, okay, ist es an mancher Stelle vielleicht auch eine angemessene Maßnahme für uns, diese menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken zu reduzieren, indem wir ja langfristige, zuverlässige, partnerschaftliche Lieferketten aufbauen. Und ich bin da eigentlich ziemlich überzeugt von, dass das dann nur mit einer gewissen Anzahl von Zulieferern in der Lieferkette auch funktionieren kann und wird so. Und das insofern könnte diese Gesetzgebung eben schon einen Einfluss darauf haben, diese ganz extremen Ausprägungen von Wertschöpfungsketten doch auch nochmal umzugestalten. Aber dass es da wirklich eine komplette Rückabwicklung gibt durch diese Gesetze, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Und wir haben ja auch schon drüber geredet, dass man da jetzt, also man kriegt die Zahnpasta jetzt auch nicht so richtig wieder in die Tube, ne? Also wir haben da jetzt auch schon ein System geschaffen und das hat auch Konsequenzen. Und dafür gilt es jetzt eben dann auch, Verantwortung zu übernehmen.
Und vielleicht noch ergänzend dazu, also das Thema Rassismus, Kolonialismus lasse ich jetzt mal außen vor zum Ende der Veranstaltung. Und natürlich, es gibt noch ganz andere Grundursachen, an die wir eigentlich ran müssten. Aber also ich glaube auch, also erstens ist es unrealistisch. Und ich weiß auch nicht, ob Verkürzung der Lieferkette automatisch alles besser machen würde und die Antwort sein würde. Ich glaube, wo es halt eher hingehen muss, ist sozusagen zu ermöglichen, dass sie transparent offengelegt wird und dann Rahmenbedingungen zu schaffen, als dass dann die Arbeitsteilung entsprechend gezahlt wird. Also in Bangladesch im Textilsektor beispielsweise sehen wir, dass große Unternehmen dieselben Abnehmerpreise seit 16 Jahren zahlen. Bei natürlich vor Ort auch steigenden Kosten. Also Cost of Living Crisis ist jetzt nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Also Strom ist gestiegen, etc. pp. Und natürlich gibt es jetzt auch höhere Anforderungen mit Blick auf Brandschutzsicherheit und so weiter. Also das heißt, von den Lieferanten wird mehr erwartet. Es wird aber häufig der gleiche Preis eben noch bezahlt. Das übt natürlich einen riesigen Kostendruck auf die Lieferanten aus. Und was wir sehen, ist, dass das häufig dann kompensiert wird mit einer Unterauftragsvergabe, offiziell oder nicht offiziell. Das heißt, dann werden die Arbeitsschritte noch weiter weggelegt und eben halt ins Unsichtbare, ne? Und in unserer Erfahrung definitiv, je weniger Transparenz, je weniger Visibilität, umso höher die Risiken. Und das ist das eigentliche Problem. Ich glaube, die Arbeitsteilung per se muss nicht schlecht sein, wenn sie eben wenn die sozialen Kosten da nicht externalisiert und missachtet werden, sondern wenn das auch in der Preisgestaltung mitbedacht wird.
Gut. Dann würde ich sagen, wir haben ganz viele Aspekte dieses Themas heute Abend aufgegriffen. Wir haben es vielfältig besprochen. Ich glaube, wir sehen auch zum Schluss, dass es, wenn wir darüber nachdenken, ob man dieses ganze System überhaupt in irgendeiner Weise wieder fairer machen kann, zurückdrehen kann, dass das eine unglaubliche Aufgabe ist, weil es ja letztlich bedeutet, das ganze Wirtschaftssystem, unsere Kultur des Konsumierens, des überhaupt Lebens auf den umzustülpen bedeutet und anders gar nicht möglich ist. Also der Rest wäre letztlich Symptombekämpfung und das wird natürlich noch sehr, sehr lange dauern und ein langer, langer Prozess sein. Und ich fand es sehr spannend, dass wir hier zwei tolle Expertinnen hatten, die erzählt haben, was man im Moment machen kann, wie wir die schlimmsten Fehlentwicklungen vielleicht flankieren können durch politische Maßnahmen, durch unser eigenes Engagement, durch Hingucken und auch eine konstruktive Kooperation und Kontrolle mit Unternehmen. Und insofern danke ich euch, dass ihr da wart, liebe Simone, liebe Anne. Und danke an euch, dass ihr heute bei der Veranstaltung wart und tatsächlich noch so eifrig mitdiskutiert habt. Damit hatten wir bei dem Thema gar nicht gerechnet.
Dem kann ich mich nur anschließen und euch vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Zeit für kleine Geschenke, Zeit für Musik, Zeit für ein Getränk. Vielen Dank.
Macht's gut.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hol dir das Heft oder noch besser, hol dir ein Abo. Dank deiner Unterstützung ist unsere unabhängige, konstruktive Arbeit überhaupt erst möglich.